Liebe MG Art Friends und liebe Kunst- und Kulturinteressierte, ich begrüße euch ganz herzlich zur Podcast-Folge der MG Art Friends im Juli. Und diesmal ist Judith Döker mein Gast. Sie hat unter anderem das Projekt Drei Fragen Glück ins Leben gerufen. Das ist ein Langzeitprojekt und über dies und anderes wird sie uns im Gespräch erzählen. Und zusätzlich ist sie nämlich die Künstlerin, die Ende Juli, also am 25.07. am Sonntag, für uns im Skulpturengarten sein wird und ihr Projekt mit uns weiterführen wird. Liebe Judith, du bist nicht nur Künstlerin, du bist auch Fotografin und Schauspielerin. Und wenn man sich ein paar Arbeiten von dir anschaut, dann ist da schon ganz viel Atmosphäre. Aber beschreib erstmal, wie bist du zu deiner Arbeit gekommen und auch die Qualität deiner Arbeit? Wie war dein Werdegang bis heute?
Ja, erstmal danke für die Einladung in den Podcast. Schön, dass du hier bist. Ich bin in Mönchengladbach groß geworden und habe nach dem Abitur erstmal Jura studiert. Und ich fand das auch ehrlich gesagt ganz interessant, weil man da eine bestimmte Denkweise gelernt hat. Aber mein Kindheitstraum war eigentlich immer, Schauspielerin zu werden. Aber ich wusste irgendwie nach dem Abi gar nicht, wie man das wird. Ja, es gab noch kein Internet damals. Habe ich irgendwie in Köln, wo ich studiert habe, habe ich dann irgendwie einen Schauspieler kennengelernt und der hat mir so ein bisschen erklärt, wie das so rein theoretisch geht. Und ja, also ich meine, das wäre jetzt eine lange Geschichte, aber auf jeden Fall hat das dann irgendwie geklappt und ich habe dann relativ viel Film und Fernsehen gemacht. Hauptsächlich habe ich lustige Sachen gespielt. Cool. Zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt auch schon alles ewig her, so eine Comedy-Serie, Weibsbilder hieß die. Da hatte ich eine der drei Hauptrollen gespielt und habe dann aber irgendwann, das war so 2010, 2011, habe ich so gedacht, irgendwie kann es das noch nicht gewesen sein. Und ich hatte irgendwie so den Wunsch, nochmal, ja, ich sag mal, wie in ein ganz anderes Leben zu springen. Und das war auch gerade zu dem Zeitpunkt, wo diese Comedy-Serie aufhörte. Und es war auch eine Beziehung von mir in die Brüche gegangen. Und ich meine, ich war erstmal sehr traurig. Aber dann auf einmal hatte ich so das Gefühl, ich bin ja total frei. Ich kann ja rein theoretisch machen, was ich möchte. Und auf einmal kam so ein Gefühl von Abenteuer hoch und von Freiheit. Und dann habe ich mich jeden Tag so an dieses Gefühl angedockt. Aber ich wusste erstmal trotzdem nicht, was ich damit machen sollte, weil es ging mir jetzt nicht darum, irgendeine Urlaubsreise zu machen. Und dann durch einen ganz seltsamen Anruf von jemandem, der mir mal meine Lebensversicherung verkauft hat, kam ich dann auf die Idee, nach Indien zu gehen. Oh, wow. Weil der rief mich an und ich dachte im ersten Moment nur so, oh, ich habe irgendwie jetzt gar keine Lust, eine neue Versicherung zu kaufen. Aber darum ging es überhaupt nicht. Der meinte so, ja, er hätte eine Klientin, die hätte was mit Bollywood zu tun und die hätte ihm gesagt, die bräuchten da deutsche Schauspieler. Und da hätte er natürlich sofort an mich gedacht. Okay. Das war eine hundertprozentige Fehlinformation. Das stimmt überhaupt nicht. Die suchen schon mal so Komparsen für den Hintergrund aus anderen Ländern, aber für ganz normale Schauspielrollen überhaupt nicht. Ich war auch nie ein Bollywood-Fan, bin es auch bis heute nicht. Aber der hatte diesen Satz noch nicht ausgesprochen, da dachte ich, das mache ich. Es ging mir aber gar nicht darum, jetzt Bollywood-Schauspielerin zu werden, sondern irgendwie hatte mich Indien immer fasziniert und bin aber irgendwie nie hingekommen. Und habe so gedacht, wow, das wäre ja super, in so einem ganz anderen Land, in einer völlig anderen Kultur zu leben und etwas zu tun zu haben. Und ich dachte ja zuerst, ach, da werde ich schon irgendwie so als Exotin meine Brötchen verdienen können. Und das hat mich total geflasht, dieser Gedanke. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert, merkte so, ach du Schande, die drehen die Filme ja auf Hindi und da kommt auch nie ein Ausländer oder eine Ausländerin vor. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, egal, irgendwas in mir, da ist so ein starker Ruf, ich muss dahin, irgendwas wartet da auf mich. Ja. Ja? Und dann hatte ich das auch einem Freund erzählt, der Filmproduzent war, und der sagte: Mensch, du, darüber musst du eine Doku machen, mach doch selber Regie, schreib doch mal ein Konzept. Und ich wollte ja eh etwas machen, beruflich auch, wo ich mehr selber gestalten kann. Bei der Schauspielerei ist es ja so, ich sag mal, du wartest auf ein Drehbuch und hast da selber natürlich, du kannst die Rolle gestalten, aber du kannst nicht das Thema,
Ja, absolut,
gestalten, ne?
ja.
Und dann dachte ich auch, oh Mensch, so Dokumentarfilmregisseurin, das finde ich total super. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, weil man muss ja viele Konzepte schreiben. Und ja, dann habe ich auch so vom ZDF so ein bisschen Geld bekommen und dann konnte ich da mit einem Kameramann hin, die
Ja,
erste
klasse.
Reise. Was super war, weil ich muss sagen, also als ich da gelandet bin, ich habe mich sofort so wohl gefühlt. Ich habe mich einerseits so zu Hause gefühlt und andererseits war es so eine fremde Welt. Also es war so beides, ganz komisch. Und deshalb war ich schon ganz froh, diese allererste Reise nicht ganz alleine machen zu
Ja.
müssen. Und wir waren da für 3 Wochen, wir wollten nur so einen Teaser drehen und ich muss sagen, also mir ist das Herz so aufgegangen, ja,
Wie
und dass ich
schön.
wirklich dachte, hier möchte ich leben. Ich habe sehr schnell während dieser 3 Wochen schon gemerkt, also die Filmindustrie interessiert mich überhaupt nicht, aber dieses ganz normale Leben, das begeistert mich. Und ja, dann kamen wir dann irgendwie zurück, dann wanderte das aber vom ZDF zu Arte, dieser Film. Dann sagten die, die Mühlen mahlen langsam, bis der Film finanziert ist. Und ich dachte so, ja, aber es geht jetzt auch nicht nur um Karrieremove, sondern es geht in erster Linie um mein Leben. Und ich war wirklich, ich habe so Feuer gefangen und dann bin ich auf eigene Faust rüber,
Ja,
erstmal für zwei
klasse.
Monate. Und das war ganz, ganz toll. Also mein einziger Plan war, keinen Plan zu haben und das war super. Ich wollte bei ganz einfachen Leuten irgendwie wohnen, hatte aber vorher auch gar nichts organisiert. Und die Inder, die, ich sag mal, bei diesem Filmdreh hat sehr vieles erstmal überhaupt nicht geklappt. Und aber es hat auf so komische Art und Weise dann alles geklappt. Und was die Leute mir immer sagten, don't worry, everything will fall into place. Und wo ich zuerst so dachte, Leute, also so auch Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ihr organisiert gar nichts und irgendwie soll alles into place, also es soll sich schon alles irgendwie regeln. Und dadurch habe ich aber ganz viel gelernt, nämlich so komplettes Vertrauen ins Leben zu haben. Weil es kam dann wirklich immer, also ich sag mal, das, was ich mir so ausgedacht hatte, das funktionierte ganz oft nicht. Aber wenn ich dann so im Vertrauen geblieben bin und jetzt mal bildlich gesprochen irgendwie um die nächste Ecke gebogen bin, dann kam das einfach so von selbst, was ich wirklich brauchte. Ja? Und deshalb, also springe jetzt gerade ein bisschen, also die 2 Monate, wo ich dann erst alleine war, dass ich auch dachte, jetzt plan gar nicht viel. Ich hatte mir nur für 5 Tage ein Hotelzimmer gebucht und alles andere wird sich ergeben. Und so war das dann auch. Und dann habe ich bei so einer ganz einfachen Frau gewohnt, bei einer Muslimin, die so als Köchin ab und zu gearbeitet hat und habe mir mit ihr und ihren Kindern so einen einzigen Raum geteilt, das Wohnzimmer. Da wurden abends mal so Matratzchen ausgerollt. Und das war ganz toll, weil das war genau das, was ich wollte. Und die Frau hat mich auch so wahnsinnig gut behandelt. Die hat immer so gesagt, so, you are my daughter, also du bist meine Tochter. Und so hat sie mich auch wirklich behandelt. Und das war ganz, ganz toll. Und dann habe ich so am Ende dieser 2 Monate, habe ich dann auch noch einen Mann kennengelernt, in den ich mich verliebt habe. Und dann ging das alles so ganz schnell. Dann bin ich darüber gezogen und bin 2 Jahre in Mumbai geblieben.
Ah, wie schön. Und vorher warst du auch in Mumbai?
Ja, in Mumbai.
Okay.
Ich war hauptsächlich in Mumbai. Und weil ich liebe diese Stadt, das ist ja eine Riesenstadt, die hat, ich weiß jetzt gar nicht aktuell, aber damals schätzte man das, glaube ich, so auf 18 Millionen Einwohner, wobei das ganz schwer zu sagen ist. Und ich meine, es gibt so viele unterschiedliche Welten innerhalb dieser Stadt. Da gibt es so viel zu entdecken, das ist unglaublich. Ich liebe diese Stadt. Also ich kehre da auch jedes Jahr hin zurück. Und ich habe erstmal angefangen zu schreiben. Ich habe dann über diese Zeit ein Buch geschrieben. Also während ich da lebte, habe ich dieses Buch geschrieben. Das heißt Judith Goes to Bollywood. Wobei der Titel irreführend ist, weil es hat nicht viel mit Bollywood zu tun, sondern eigentlich mit dem ganz normalen Leben in Indien. Und dann bin ich aber nach 2 Jahren zurückgekehrt. Und dann, Ja, dann dachte ich so, ja, und jetzt kehre ich jetzt mein ganz normales Leben so zurück. Das geht irgendwie gar nicht. Und dann war das halt wieder so ein bisschen so eine Findungsphase. Dann bin ich wieder nach Indien und habe dann angefangen zu fotografieren in Kalkutta.
Klasse.
Und das hat auch irgendwie sofort echt gut funktioniert. Also Menschen. Und weil ich sag mal, was mir so am Herzen lag, ich habe da vor allen Dingen in Indien etwas gesehen, so hauptsächlich bei den einfachen Menschen oder auch bei den sehr armen Menschen. Ich sag mal so ein Licht in den Leuten, ne? Nicht bei jedem, ist ja klar, aber bei einigen Leuten. Was mich unglaublich berührt hat, und das, da habe ich auch gedacht, eigentlich ist es schwer, das so mit Worten zu beschreiben. Also ich denke mal, die Leute, die wissen, was ich meine, die verstehen das mit Worten, aber Menschen, die jetzt in solchen Ländern noch nicht waren, glaube ich, können sich schwer was darunter vorstellen. Dann hört sich vielleicht einfach nur kitschig oder irgendwie so komisch romantisch an, ja. Und so, und da war ich dann total froh, dass ich irgendwie so die Fotografie entdeckt hatte, weil sich das halt unheimlich gut übertragen hatte auf die Fotos. Das, was mich da so fasziniert hat, und ich habe von diesen Menschen unglaublich viel gelernt, muss ich sagen. Und ja, dann fing auch wieder so, ja, mit der Fotografie an. Dann war ich in vielen unterschiedlichen Ländern. Also die Reisen kamen oft so zu mir, dass ich in Pakistan, in Syrien war ich, als der Krieg da noch so, also ja, als er schon noch war, aber schon so ein bisschen abebbte. Ich war ein paar Mal im Libanon, auch so in diesen Flüchtlingscamps und in Kolumbien. Also ich sag mal, in so Ländern, in die man jetzt keine klassischen Urlaubsreisen
Ja,
jetzt macht,
verstehe.
ne?
Und was war deine Intention dahinter? Warum hast du dir diese Länder ausgesucht?
Also, wie gesagt, diese Reisen kamen oft zu mir. Ich habe die mir gar nicht also so bewusst ausgesucht, aber immer wenn so eine Reise zu mir kam, habe ich so gedacht, ja, genau das möchte ich jetzt machen. Und was ich eigentlich so während des Tuns, also während dieser Reisen und auch das, was ich dann hinterher auch auf meinen eigenen Fotos gesehen habe, ist mir sozusagen mein eigenes Thema immer deutlicher geworden, weil ich zuerst sehr intuitiv einfach vorgegangen bin. Und es geht mir eigentlich, oder nicht eigentlich, es geht mir wirklich darum, es gibt überall auf der Welt, gibt es Frieden, es gibt Liebe, es gibt Glück, selbst an den dunkelsten
Ja, selbst
Orten,
in Krisengebieten
absolut,
oder in Armut, ja.
absolut, das gibt es überall, und dadurch ist mir einfach auch sehr bewusst geworden, das ist etwas, was in uns existiert. Also man kann sich, zumindest rein theoretisch, natürlich, wir sind Menschen, es funktioniert nicht immer, ne? Aber rein theoretisch kann man sich jederzeit innerlich an ein Gefühl von Liebe, innerem Frieden und auch Glück andocken. Man muss da manchmal ein bisschen nachsuchen, ja, oder so ein bisschen in die Stille gehen, das hilft auch. Und ungeachtet der vielleicht sehr schwierigen äußeren Umstände. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass jetzt so seit Corona, wo jetzt natürlich auch hier irgendwie auf einmal gar nicht mehr so diese Stabilität da ist, die uns, ich sag mal, die hier so scheinbar geherrscht hat, ja, glaube ich, dass wir sehr viel von Menschen lernen können, die schon, ich sag mal, vor Corona unter schwierigen Lebensumständen gelebt
Ja,
haben.
also das finde ich wirklich interessant, was du sagst. Also ich bin beispielsweise nach Malaysia gereist oder aber auch in Thailand. Und erst denkt man ja mal, oh, die armen Leute, die haben ja nichts so und die müssen den ganzen Tag arbeiten. Und dann will man denen irgendwie was schenken oder mehr Geld geben. Aber die haben einen unglaublichen Stolz und sagen, nein, ich brauche ja nicht mehr und sind absolut zufrieden, weil sie halt in dem Moment genug zu essen haben und genug Geld, um sich eben was zu essen zu kaufen. Aber das ist eben nicht diese Mentalität, ich spare jetzt, weil in 2 Jahren möchte ich mir das und das leisten. Und wir leben in so einer Gesellschaft, die so extrem materialistisch ist. Und dass wir uns halt bei anderen anschauen, oh, guck mal, der hat das, oh, das möchte ich aber auch. Dann auch Neid oder sowas entsteht. Genau, und dann im Endeffekt war ich dann, komme ich zurück und ich hatte gedacht, boah, dieses, was ich da erlebt habe, da war ich auch so wie du, ich war so richtig fasziniert von den Menschen und habe gedacht, boah, die haben mir gerade was ganz Wichtiges gelehrt fürs Leben. Und ich wollte es irgendwie mit nach Deutschland nehmen und habe irgendwann gemerkt, nee, irgendwie ist das hier eine andere Welt. So, hier klappt das nicht. Hier muss man irgendwie auch nach anderen Spielregeln spielen. Wie ist das denn bei dir? Konntest du das mit nach Hause sozusagen immer mit nach Deutschland nehmen? Oder fühlst du dich vielleicht auch manchmal gar nicht zu Hause in Deutschland mehr, weil du einfach das System verstanden hast und nicht Freund davon bist?
Ja, das ist eine spannende Frage. Und ich merke, sobald ich eigentlich in Deutschland lande, also ich versuche immer dieses Gefühl mitzunehmen. Und ich merke dann häufig, sobald ich nur hier auf diesem Boden so lande, es ist einfach eine andere Energie hier, ja. Und dann fällt mir das oft sehr schwer, dass mir das beizubehalten, dieses andere, wirklich so komplett in diesem Vertrauen und im Hier und Jetzt zu bleiben. Ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Muskeltraining. Ja, also es gelingt mir immer besser, aber es geht mir auch immer wieder flöten. Ja, also es ist beides.
Interessant, ja.
Aber ich versuche das. Oder wenn ich dann eben auch so, ich sag jetzt mal, bei mir zu Hause bin, wo ich ja viel mehr mir so meinen eigenen Raum kreieren kann. Dann mache ich das auch oft ganz bewusst, dass ich mich so an diese anderen, ich sag jetzt mal Schwingungen oder dieses andere, ja, diese anderen Energien, würde ich wirklich sagen, so andocke. Sei es, manchmal gucke ich mir auch die Fotos an oder stelle sie mir nur vor oder zum Beispiel mit meinem indischen Ex-Freund habe ich noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Wir telefonieren ganz oft, auch so gerade über Videocall und dann merke ich auch immer, dann schwappt es so über, dann kann ich mich daran besser andocken. Und ich glaube wirklich, was ganz Essentielles ist, weil es geht ja überhaupt nicht darum, dass jetzt irgendwie Menschen besser oder schlechter sind. Wir haben einfach hier natürlich. Wir haben ja auch was anderes gelernt hier. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass unsere Gesellschaft wirklich sehr materialistisch ist und dass wir einfach auch sehr wenig Vertrauen ins Leben haben, ja, dass wir sehr kopfgesteuert sind und dass man eben, dass der Kopf auch so sagt, wir müssen vorbeugen, wir müssen dies, wir müssen das, wir müssen Ziele erreichen. Aber es hat immer sehr, und ich meine, in Teilen ist das ja auch gar nicht schlecht. Ich will das jetzt nicht komplett irgendwie sagen, dass es Humbug ist, ja. Aber ich glaube, uns fehlt so ein bisschen die Balance. Nämlich immer wieder, dass man sagt, man kann ja ruhig ein bisschen vorsorgen oder sowas. Das schadet ja nicht. Aber dass man, ich finde es wichtiger, oder ich fände es wichtig, dass die größere Gewichtung im Hier und Jetzt ist und dass man auch dieses Vertrauen entwickelt. Das Leben sorgt für mich oder ich sorge für mich im Hier und Jetzt. Ich muss aber, ich kann aber diesen jetzigen Moment auch wirklich, ich darf den genießen und es ist auch gut, wenn ich ihn genieße, weil aus einem Moment des Friedens und der Liebe und der Erfüllung erwächst ja der nächste Moment, der ganz ähnlich ist.
Wie schön, schöner Gedanke. Meinst du damit auch, dass zum Beispiel, weil das fällt mir mittlerweile auf, dass Menschen in meinem Alter, die eben studieren, die wirklich gut sind im Studium, die auch schöne Ziele haben, dass sie aber nicht so sehr auf sich vertrauen. Also dass sie nicht sagen, ja, ich schaffe das, sondern absolut nervös und aufgeregt sind und Sorge vorm Scheitern haben und sowas. Und da, ja, das finde ich manchmal so, da wundere ich mich manchmal, weil ich mir denke, aber du kannst das doch so, du musst doch wissen, dass du das kannst. Meinst du auch das ein
Ja,
bisschen?
das meine ich auch, weil. Also ich sehe das mittlerweile so als zwei verschiedene Ebenen. Das ist einmal die Ebene des Verstandes, des Kopfes und die des Herzens. Und der Kopf, der kann uns von A bis Z alles einreden. Ja, der kann eben die schlimmsten Horrorszenarien für die Zukunft kreieren. Ja, und ich meine, daran leidet unsere Gesellschaft ja auch sehr. Ich meine, im Vergleich zu den meisten anderen Ländern geht es uns, was das Materielle anbelangt, ja unglaublich gut. Aber wir machen uns unheimlich viele Sorgen. Ja? Und die verhindern, dass wir das eigentlich genießen können, was wir haben. Ja? Und natürlich, ja, weil dann irgendwie die Sorge da ist, ich verliere das vielleicht, wer weiß, was übermorgen ist. Mhm. Und dass wir auch, denke ich, zu viel überhaupt am Materiellen festmachen. Und ich glaube, es geht vielmehr darum, sich dann immer wieder zurückzupfeifen und sozusagen mehr ins Herz zu gehen und zu sagen, irgendwie ich, ja, also ich meine, dieses Vertrauen, das ist ja ein Gefühl, das kann man ja auch mit Worten schlecht beschreiben, ja, das ist ja etwas, was man erfahren kann. Mhm. Das ist nichts, was der Verstand begreifen kann. Es ist ja ähnlich wie Liebe, sage ich mal, wenn man jetzt Liebe noch nie kennengelernt hat. Und die erklärt jemand mit Worten, ja, dann fühlst du dich total gut und so. Dann denkt man vielleicht, ja, hört sich nett an, aber ich weiß trotzdem nicht, was es ist. Ja? Das ist ja etwas, was man erfahren muss, um es zu begreifen. Und genauso ist das ja auch mit Vertrauen. Das ist etwas, ja, also ich habe das in den letzten Jahren, habe ich mich halt sehr viel damit auseinandergesetzt und merke eben, wenn mein Verstand schon mal so irgendwo hingaloppiert und mir Unsicherheit suggeriert, dass ich mich dann immer schneller wieder zurückpfeife und so in ein Gefühl des Vertrauens
ja.
gehe. Und da muss ich sagen, weil wenn ich im Vertrauen bin, habe ich schon so viele Wunder erlebt. Ja? Dann passieren Dinge einfach oft wie von selbst, sage ich mal. Oder man tut, intuitiv geht man Schritte, die, was weiß ich, wo man dann auf einmal Menschen trifft, auf Menschen trifft, die einem irgendwie weiterhelfen können. Und das Leben funktioniert dann sehr viel leichter. Es ist dann nicht mehr so ein Kampf.
Ja, das ist auch interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, ich sehe das manchmal bei Leuten, aber ich merke das auch manchmal, wenn ich so dieses Gefühl habe, ich vertraue mir gerade, dass irgendwie andere das auch merken und auch wieder eine Tür öffnet. Also interessant, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, muss ich sagen.
Weil ich finde, wenn man so sehr im Kopf ist, dann ist das Leben halt ganz oft ein Kampf. Ja? Und ich meine, dann gibt es natürlich die Leute, die auch irgendwie Kraft haben und intelligent sind und die das auch irgendwie, ich sag mal, diesen Kampf hinkriegen. Die Frage ist nur, will man so leben? Ich möchte so nicht mehr leben. Ich habe keine Lust auf einen Kampf, weil ein Kampf ja auch suggeriert, dass da immer jemand irgendwie, dass es da einen Gegenspieler gibt. Und ich glaube, so ist Leben gar nicht gedacht, ja, sondern ich glaube, Leben ist viel mehr als ein Fluss gedacht. Ja. Natürlich mit Herausforderungen, durch die man lernen kann, aber auch wenn man diese Herausforderungen nicht als Kampf ansieht, sondern viel mehr als Zeichen sieht, dass man sagt, okay, hier kann ich irgendwas lernen und das vielleicht auch viel mehr als einen Spiegel sieht und dann in sich etwas verändert, anstatt dieses Spiegelbild zu bekämpfen.
Ja, schöner Gedanke. Ja, kann man sich auf jeden Fall mitnehmen oder dass man vielleicht manchmal in einem ruhigen Moment nochmal so ja, in sich geht und ja, sich ein bisschen kalibriert auch.
Ja, ja. Genau.
Schön. Also was ich sagen muss, deine Fotografien, da habe ich auch das Gefühl, man blickt wirklich in die Seele in dem Moment. Das finde ich unfassbar. Also, weil das sind ja komplett unterschiedliche generationenübergreifend aus verschiedenen Ländern kommen die. Und man hat aber irgendwie direkt das Gefühl, die Person ist einem vertraut oder man dockt so an die Seele an. Und das finde ich klasse. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Wie funktioniert das?
Also ich meine, ich finde es irgendwie auch irre, wie die Fotografie funktioniert. Für mich hat das auch irgendwie wirklich was Magisches. Aber was ich jetzt festgestellt habe, dass das, was ich sehe und fühle, dass sich das wie auch immer auf dieses Bild überträgt. Mhm. War irgendwie so von Anfang an da, muss ich sagen. Es hat mich auch gewundert und ich merke eben, dadurch, dass ich das Liebe irgendwie, also wirklich so auch in die Augen oder in die Seele von anderen zu schauen, vor allen Dingen, wenn sie das dann auch zulassen, das ist ja irgendwie, das ist ja wie ein Dialog oder, ne, dann passiert das einfach. Und natürlich, wenn Menschen jetzt mehr zumachen, dann ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Tag habe, wo ich nicht so richtig bei mir bin, ne, dann transportiert sich das auch.
Ja, interessant.
Aber das ist irgendwie, also ich meine, wie das genau funktioniert, das weiß ich auch nicht. Ja, also wieso das dann so auf dem Bild zu sehen ist. Ich weiß nur, dass sich dann in so einem Porträt etwas natürlich von dem Porträtierten ganz viel widerspiegelt und genauso viel auch von dem Fotografen.
Ja, klasse. Also kann ich jedem empfehlen, sich mal die Fotografien anzuschauen. Erzähl uns doch mal von dem Projekt Drei Fragen Glück.
Ja, also ich habe jetzt seit 2017, keine Ahnung, vielleicht 100 oder 150 Leute, denen habe ich die folgenden drei Fragen gestellt. Wann warst du das letzte Mal glücklich? Dann, was kannst du tun, um häufiger Glück zu erleben? Und was müsste in deinem Land passieren, damit die Menschen dort glücklicher zusammenleben? Und habe die Leute auch fotografiert. Und daraus ist zum einen so ein Fotofilm geworden, den man sich auch im Netz angucken kann. Und im Moment habe ich jetzt eine Fotoausstellung im LVR Landesmuseum Bonn mit eben großen Schwarz-Weiß-Fotografien
Ja.
und dann kann man sich die Interviews in so einem Booklet
Wie
durchlesen.
lange geht die Ausstellung?
Bis zum 19. September.
Ach, klasse. Okay, hat man noch Zeit vorbeizuschauen.
Auf jeden Fall.
Sehr gut.
Und ich weiß nicht, soll ich kurz was zu der Entstehungsgeschichte erzählen?
Ja.
Weil das war wirklich, also Donald Trump hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, weil als er gewählt wurde, ich war richtig geschockt. So, ich war richtig geschockt und habe dann irgendwie so gedacht, ich war jetzt irgendwie so viel so in der Welt unterwegs, weil ich meine, das war ja auch dasselbe Jahr, in dem der Brexit beschlossen wurde und auch so die Rechtspopulisten in Deutschland und Europa so erstarken. Und dann, ja, dann dachte ich irgendwie so, ich war jetzt so viel so in der Welt unterwegs und irgendwie weiß ich gerade gar nicht, was so in meinem eigenen Kulturkreis vorgeht. Also auf jeden Fall, was mir natürlich bewusst war, dass ganz viel Protest und Wut in der Luft lag. Und dann habe ich halt so gedacht, ich finde das jetzt spannend, mich jetzt erstmal innerhalb Deutschlands mit Menschen zu unterhalten, bei denen ich normalerweise überhaupt nicht ins Gespräch komme. Und mich würde aber interessieren, in welcher Welt sie gerne leben möchten. Also ich wollte mit denen nicht über die Wut sprechen oder was alles falsch läuft, sondern mich haben eigentlich so die Visionen interessiert. Was sind die Wünsche? Was macht glücklich? Und dann bin ich erstmal losgezogen, so nach Berlin-Marzahn. Da waren auch die Umfragewerte für die AfD ziemlich hoch. Da war ich vorher noch nie. Und habe nur gemerkt, wenn ich die Leute direkt also nach diesem gesellschaftlichen, nach dieser gesellschaftlichen Vision frage, das hat nicht funktioniert, weil dann doch viele so sagten, nein und oh, also irgendwie so geben gar kein Vertrauen in Politik und alles muss erst in Schutt und Asche liegen, bevor was Neues entstehen kann. Da war trotzdem ganz viel Wut. Und dann habe ich gedacht, irgendwas muss ich ändern, es funktioniert so nicht. Und hab irgendwie gedacht, also habe dann durch diese erste Frage, wann warst du das letzte Mal glücklich? Versucht die Leute erstmal an dieses Gefühl von Glück oder ein gutes Gefühl anzudocken. Wenn ich ihnen auch die Frage gestellt habe, habe ich schon darauf geachtet, dass sie das jetzt nicht nur so aus dem Kopf, ja, vorgestern ist das und das passiert, sondern dass sie das richtig spüren.
Ach, klasse.
Und da muss ich sagen, da sind echte Wunder passiert. Ja, also weil das war so unglaublich, weil also wenn ich die Leute dann so angesprochen habe, so vor einem Einkaufszentrum oder so, ja, ich würde ihnen gerne drei Fragen zum Glück stellen, haben die dann oft so gesagt, so, Glück, oh Gott, nee, da sind sie bei mir in einer völlig falschen Adresse, gehen sie mal lieber woanders hin, ne?
Je.
Und wenn ich dann so, nee, ich möchte mit ihnen sprechen, und dann habe ich denen einfach die erste Frage gestellt. Und das fand ich ganz toll, wie sehr sich die Leute darauf eingelassen haben. Und dann auf einmal auch dieses Glück gespürt haben. Und ich meine, das hat ja wieder was damit zu tun, worüber wir eben gesprochen haben, dass ein gutes Gefühl, das kann man immer in sich aufrufen, unabhängig von äußeren Umständen.
Ja.
Vielleicht nicht immer Glück, aber zumindest irgendwie von Frieden oder irgendwie so von Wärme oder sowas, ja. Und so, und dann fiel den Leuten das auch ziemlich leicht, die zweite und auch die dritte, diese gesellschaftliche Frage zu beantworten. Und was auch war, natürlich haben auch manche Leute bei der dritten Frage, damals war das ja noch irgendwie, ich sag mal, hatten wir ja die sogenannte Flüchtlingskrise, da hatten dann natürlich schon manche Leute so gesagt, ja, wenn wir nicht die ganzen Flüchtlinge ins Land lassen würden, dann würde es uns besser gehen. Aber was ich toll fand, durch diese ersten beiden Fragen hatten wir schon so ein, also war irgendwie so ein Vertrauensverhältnis entstanden, dass wir unglaublich gut miteinander reden konnten. Also wenn ich zum Beispiel auch dann die Leute gefragt habe, so ja, was glauben Sie denn, was soll man denn mit Menschen machen, die aus dem Krieg kommen oder die in einem Land leben, wo sie fast verhungern, was wäre denn so Ihr Vorschlag? Und die Leute haben dann ernsthaft überlegt und sind dann auch ganz oft so ins Mitgefühl gekommen. Und das war einfach ganz,
Klasse,
ganz
ja.
konstruktiv. Und das fand ich irgendwie so toll und dass auch ich für mich gemerkt habe, dass es ganz leicht eigentlich ist, mit Menschen sehr schön verbunden zu sein, die jetzt vielleicht eine Meinung vertreten, die so gar nicht meine ist. Die normalerweise, wo das, also ich sag mal, auch bei mir auf einen totalen Knopf drücken würde, dass ich so denke oder so, oh nee, mit so jemandem möchte ich nichts zu tun haben. Aber das hilft ja nichts. Also ich denke, wenn wir ja eine. Wenn wir diese Spaltung unserer Gesellschaft aufheben wollen, dann bringt es ja nichts, andere Menschen zu verurteilen, die eine, ich sag mal, scheinbar falsche Meinung haben, sondern diese Spaltung kann ja nur überwunden werden, wenn wir den Fokus auf die Gemeinsamkeit legen und in eine Empathie hineinkommen.
Also ich glaube, vor allem bei eben Menschen, die so eine sehr starke rechte Meinung vertreten, funktioniert das gut auch in der Gruppendynamik. Und wenn man dann mal einen aus der Gruppe rausnimmt und fragt, ja, aber was stört dich denn wirklich? Dann merken die Leute halt so an. Funktioniert gar
Ja,
nicht.
und vor allen Dingen, ich habe wirklich ganz viel Rührendes auch erlebt. Also wenn wir jetzt mal bei dieser Flüchtlingsdebatte bleiben, weil das war einfach damals total aktuell. Dass Leute angefangen haben zu weinen und gesagt haben, so ja, irgendwie, ich habe meinen Sohn ewig nicht gesehen. Und also da steckte oft so ein eigenes großes Leid dahinter. Und ich glaube, dass Menschen dann ja oft so die Tendenz haben, so zu verhärten. Und dann auch irgendwie will man, ich weiß es nicht, irgendwie schiebt man den schwarzen Peter irgendwie anderen Menschen in die Schuhe und will die weghaben, um irgendetwas nicht zu spüren, so. Und das fand ich so ganz irre, dass ich so gemerkt habe, okay, diese Menschen sind nicht böse, die haben einfach bestimmte Dinge nicht verarbeitet, so würde ich jetzt mal so sagen, ja. Und gesagt so, ja, wenn ich so durch die Straßen gehe, ich schenke den Leuten ein Lächeln oder gebe denen ein Kompliment, weil das können die meisten ja echt gut gebrauchen und so. Das fand ich so, also so überraschend, ja. Und dann auch auf die Reisen, die ich gemacht habe, dann, das war so, also das war unglaublich, was ich da teilweise erlebt habe. Und dann habe ich das Projekt aber komplett geöffnet, ja. Also, weil ich mich zuerst ja auf Menschen fokussiert habe, wo ich dachte, okay, und die würde ich normalerweise einen Bogen machen, so, ja, die mir auch einfach unsympathisch waren. Und dann habe ich das aber komplett geöffnet und bin sehr intuitiv vorgegangen, habe also einfach auch Menschen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten befragt, war zum Beispiel auch hier in Berlin auf dem Straßenstrich und habe da eine unglaubliche Geschichte erlebt. Also so ein Pärchen, die saßen total zugedröhnt in so einem Bus von Sozialarbeitern. Es war super kalt draußen. Und dann sagte halt so die Sozialarbeiterin so, ja, heute ist nicht viel los, kannst ja die ansprechen. Und wo ich dachte, ich kann mir nicht vorstellen, dass die auch nur ein Wort rauskriegen, geschweige denn, dass sie Lust haben, sich mit mir über Glück zu unterhalten. Ja? Und dann habe ich aber trotzdem angesprochen. Und dann sagte die Joanna zuerst so total so zugedröhnt, so, ja, zahlst du was? Was ich ja auch verstehen kann, ne? Und dann weiß ich so, ja, nee, leider nicht. Okay, also ich hörte mich richtig sprechen, dass ich dann so gesagt habe, Also ich kann euch versprechen, dass ihr gesehen und gehört werdet. Und dachte dann so, was für ein Schwachsinn, als ob die das irgendwie interessiert. Und dann wurde die aber total wach und meinte so, ja, da machen wir mit. Wir haben so viel zu erzählen, wir werden nämlich
Wow.
nie gefragt. Und dann haben die mir von ihrer großen Liebe erzählt, ne, beide heroinabhängig und er hatte auch noch im Jahr davor irgendwie ein Bein verloren, wäre fast gestorben. Und das war so unglaublich. Also damit hätte ich halt so gar nicht gerechnet. Und dass die auch so sagte, so, ja, obwohl mein Leben gerade ein bisschen scheiße verläuft, ich bin trotzdem ein glücklicher Mensch. Wenn ich meinen Mann sehe, dann strahlt die Sonne, auch wenn es draußen regnet. Und der hat so ganz ähnliche Sachen gesagt. Und man konnte das so spüren, wie sehr die sich lieben. Und
Wow.
dann sagte sie auch so, also auf die dritte Frage, was müsste in deinem Land passieren? Dann habe ich das Projekt sozusagen immer mitgenommen, haben so ab, zum Beispiel so in Kolumbien mit ehemaligen Kindersoldaten und Soldatinnen gesprochen, in Indien, zum Beispiel mit einer Hausangestellten, aber auch mit so einer ehemaligen Managerin von so einem Ölkonzern, die sich von ganz unten raufgearbeitet hatte, die war jetzt pensioniert, also mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen. Und ich muss sagen, dass ich das so als wahnsinnig bereichernd empfunden habe, diese Gespräche, und dass ich immer wieder so überrascht bin, wie viel Weisheit in vielen Menschen dann doch ist. Zum Beispiel eine ehemalige Kindersoldatin, die war, ich glaube, 21, als ich die getroffen habe. Die war aber auch schon seit 4 oder 5 Jahren war die irgendwie geflüchtet so, und war in einer Don Bosco-Einrichtung untergekommen und hat dann eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Und so eine starke, weise Seele, die hat dann zum Beispiel als Antwort auf die dritte Frage gesagt, was müsste in deinem Land passieren, damit die Menschen glücklicher zusammenleben, hat sie gesagt, der Friede müsste in die Herzen der Menschen fallen, damit sie strahlen können. Erst der innere Friede, dann der äußere Friede.
Na, wie schön.
Und dann haben wir dann nachher noch, haben die so Musik aufgelegt, dann haben wir da getanzt und so. Und das sind alles so Sachen, die hätte ich einfach so nicht erwartet.
Ja, unglaublich berührend auch. Finde ich Wahnsinn, dass du da hinreist und dass du auch die Leute suchst und findest, die ja wirklich Extreme auch erlebt haben, eben unfassbar tiefgründig. Ja.
Und das hat die auch so ausgestrahlt, weißt du, das spürst du ja. Also das ist mir häufig passiert, dass Menschen, gerade auch junge Menschen, die unter sehr, sehr schwierigen Umständen aufgewachsen sind, dass die eine unglaubliche Kraft und Weisheit in sich tragen. Ich meine, klar, ist nicht bei jedem. Manche Leute zerbrechen auch daran. Das gibt es natürlich leider auch. Einige haben wirklich eine unglaubliche Kraft und Weisheit. Das finde ich irre.
Und dann bereichern sie einen in dem Moment auch so.
Total.
Ja,
Ja,
wie
total.
schön. Was sind denn, oder wie wird es denn weitergehen mit dem Projekt oder vielleicht auch mit anderen Projekten?
Also ich glaube, dass ich das Projekt gerne noch eine Weile machen würde. Ich meine, jetzt im Moment ist es ja sehr schwer mit dem Reisen. Also wohin es mich sehr zieht, ist nach Afghanistan. Und ich würde auch gerne noch mal nach Pakistan, weil da hatte ich nur ziemlich wenig gesehen. Also mal gucken, ob und wann das möglich ist. Und ich glaube, ich würde schon das Projekt immer jetzt noch mal so weitermachen, weil man einfach ja, weil man den Menschen dadurch sehr, sehr nahe kommt, gerade auf so Reisen. Man erfährt dadurch auch einiges über das Land, gerade durch die dritte Frage. Und es ist irgendwie eine super Sache, um Menschen sehr nahe zu kommen. Und ja, ansonsten gibt es so ein paar Ideen, aber die sind noch gar nicht so richtig spruchreif. Also irgendwie arbeite ich jetzt noch mal an einer Doku. Und da geht es eigentlich darum, Orte aufzusuchen, wo schon ganz anders gelebt wird. Also ich sag mal, wo bestimmte Utopien schon wahr geworden sind. Ja, also wo Menschen so leben, dass sie, ich sag mal, der Umwelt nicht schaden, sondern im Einklang mit der Umwelt, mit den Mitmenschen. Da will ich mir so verschiedene Themen rauspicken und das einfach vorstellen, was es schon gibt. Ja, also das. Manchmal denken wir ja so, unser System ist so alternativlos, wie soll das gehen? Aber es gibt schon Alternativen. Und ich glaube natürlich nicht, dass man von jetzt auf gleich so ein ganzes Land total umkrempeln kann. Aber was mir wichtig wäre, dass man sich auch erstmal einzelne Ideen rauspickt, die man jetzt auch, wenn man jetzt so innerhalb dieses kapitalistischen Systems lebt, dass man vielleicht bestimmte Dinge schon anders machen kann oder so in Communities bestimmt oder mit der Nachbarschaft, dass man gewisse Dinge einfach vielleicht anders machen kann und dass sich so nach und nach einfach Gesellschaft von unten heraus verändert.
Ja, interessant. Also ich würde sagen, unsere Gesellschaft krankt so ein bisschen an diesem Individualismus. Alles wird so heterogen und ja, meins und ich und mein Ego, darum dreht sich vieles. Ja, und dann merkt man, man wird aber ganz schön einsam dadurch. Also ja, bin ich mal gespannt. Bin ich sehr gespannt auf deine Doku. Genau, und am Ende dieses Monats, am Ende am 25. Juli, wirst du im Skulpturengarten sein, im Museum Abt Heiberg. Und ja, allen Gästen, die kommen, auch eben drei Fragen zu Glück stellen. Also ja, alle, die jetzt zugehört haben und neugierig geworden sind auf das Projekt und auch ein bisschen Teil von dem Projekt zu werden, sind herzlich eingeladen, in den Skulpturengarten zu kommen und eben mit dir zu sprechen.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich würde mich freuen, wenn einige vorbeischauen würden.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr bereichernd, muss ich sagen. Und ja, danke, dass du Zeit hattest.
Danke dir.
Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns Ende Juli im Skulpturengarten.
Vielen Dank. Ich freue
Wunderbar.
mich.
Ich mich auch. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick bekommen, inwieweit künstlerische Arbeit im Laufe des Lebens entsteht und wächst. Und ich fand das Gespräch persönlich auch sehr bereichernd, weil man sich doch die ein oder andere Weisheit mitnehmen kann oder nochmal ins Gedächtnis rufen kann. Ja, und so manchmal wurde dann doch das Fernweh geweckt und die Lust zum Reisen. Aber bevor ihr euch auf den Weg macht, sehen wir uns erstmal am 25.07. im Skulpturengarten ab 12 Uhr. Bis bald!